Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil zum Thema Hexenverfolgung in Deutschland, Hexenglaube und alles, was so damit einhergeht, mit dem Flurfunk Geschichte und Daniel und Solveig. Hallo.
Schön, dass wir schon wieder zusammen
ja.
sind.
Ja, schön, dass ihr euch noch einen zweiten Teil mit diesem Thema mit mir gönnt. Ich freue mich sehr, dass wir darüber reden können. Und wir haben letzte Folge über die Ursprünge des magischen Glaubens in der Antike geredet, haben uns ein bisschen angeschaut, was gab es in der Antike denn für ein Hexenbild und haben uns dann gefragt, wie hat dieser Dämonenglaube, Hexenglaube, auch Teufelsglaube im Mittelalter angefangen, sein uns heute vertrautes Bild anzunehmen und damit den großen Einfluss auf die Hexenverfolgung ausgewirkt, weil das im Endeffekt die Puzzleteile sind, die wir letztes Mal besprochen haben, die notwendig sind, um zu verstehen, aus was sich die Gedankenwelt der Menschen zusammensetzt, die dann im ausgehenden Mittelalter und eben vor allem dann in der frühen Neuzeit, vor allem auch im deutschsprachigen Bereich, anfangen, Menschen zu verbrennen, weil sie anscheinend mit irgendwelchen dunklen Mächten, dem Teufel, im Bann stehen und damit sich irgendwelche Vorteile oder irgendwelche Nachteile für andere Leute eben manipulativ erarbeitet haben. Durch Magie, durch Zauberei, wie auch immer. Ich habe in einem der Artikel gelesen, dass Zauberei quasi die fälschliche Nutzung der Magie wäre, was ich auch eine ganz spannende Begriffsunterscheidung war. Also Zauberei als gezielte Magie ist, die Welt ist durchdrungen von Magie. Es gibt die gute Magie, die alltäglichen Zaubersprünge, die kleinen Segenssprüche und so weiter. Die Sachen, die man im Alltag sowieso integriert hat. Und dann gibt es die Zauberei, die diese Magie eben verformt und deformiert und damit quasi was Schlechtes in die Welt bringt. So als Differenzierung, was ich in dem Artikel Sinn gemacht hat und ich auch so generell ganz spannend fand, einfach für als Gedankenanstoß für die Unterscheidung, wenn wir an die Welt von Menschen in der frühen Neuzeit denken, die sich eben in der magischen Welt bewegen und dann mit Zauberei konfrontiert werden. Das also vielleicht.
Wenn wir Gott mit Magie gleichsetzen.
Ja, da ist jetzt die Frage, ist dieser theologische Punkt zu sagen, Gott hat die Allmacht und deswegen hat Magie keinen Einfluss auf euer Leben. Ist es wirklich bis in die Lebensrealität der Menschen angekommen, bis ganz nach unten? Oder gab es schon so etwas wie im 15. oder 16. Jahrhundert, wenn wir uns dann auf den Mikrokosmos gehen, eben einen Volksglauben oder einen ländlichen Glauben in diesen Regionen, die man sich anschaut, wo wir sehen, dass magische Rituale, wie wir sie heute vielleicht sehen würden, sehr verbreitet im Alltag der Menschen sind. Der Historiker Walter Rummel hat es spannend als Therapeutenszene zusammengefasst, so ein bisschen. Es gibt eben volkstümliche Therapeuten, die gewisse Funktionen erfüllen im Alltag. Also Pfarrer, Barbiere, Scharfrichter, Abdecker, Hirten, Soldatenfrauen oft auch, weil die den Soldaten mit Wunden versorgen und denen nachgezogen sind und so. Und generell Menschen, die eben Erfahrung und Wissen über Erkrankungen und Verletzungen von Menschen und Tieren besaßen. Und dass die sich eben generell eigentlich durch die Bank weg Dinge bedient haben, die wir heute als Magie so sehen würden, wo sich Zaubersprüchen, Heilsprüchen bedient wurde, die wir in den einzelnen Protokollen der Vernehmungen dann zum Beispiel nachweisen können, wo gesagt wird, es wird konkret eben, ich habe das Lamm angefasst und es wurde schwarz und dann habe ich einen der Therapeuten gefragt und einer dieser qualifizierten Therapeuten hat gesagt, hat mir das erklärt und hat gesagt, du wurdest von deiner Nachbarin verflucht, zum Beispiel. Und dann brauchen wir Magie, um den Magier zu finden. Also wir haben gute Therapeuten und an die wende ich mich, um dann die Leute zu entdecken, die quasi Zauberei machen, die sich der schlechten Magie bedienen, sozusagen.
Wie machen die das?
Das ist eine gute Frage. Die wissen das. Also die identifizieren auf Basis von dem, was dir passiert ist, dass es wahrscheinlich der und der war.
Die kennen die halt und die wissen, wer kann was.
Das klingt für mich irgendwie, ich weiß es nicht.
Nicht plausibel?
Nee, also. Also da sind wir wieder bei dieser Trennung, dieses Volkstümliche ist halt irgendwie, finde ich, sehr problematischer Begriff, weil was meint denn volkstümlich? Da sind wir genau wieder bei dem Punkt, was wir auch in der ersten Folge angesprochen hatten, diese Trennung zwischen der Kirche und der Theologie und dem christlichen Glauben und dann diesem Volksfrömmigkeit, die sich einfach sehr wenig fassen lässt. Also wir haben das in den, ja auch in Inquisitionsprotokollen, wo sie das dann erzählen und man stellt dann fest, oh, uiuiui, das die sind hier alle völlig verquer. Die werden aber meistens dann nicht verfolgt, sondern sie schicken dann irgendwie einen Inquisitor, nicht um die zu verfolgen, sondern um denen mal beizubringen, wie es richtig geht. Also da ist schon noch so eine gewisse Variation drin. Man wird nicht immer sofort verbrannt, nur weil man irgendwie mal einen kleinen Spruch aufgesagt hat. Und das finde ich eben immer so ein bisschen schwierig. Was meinen denn die Leute, wenn sie von Volksglauben sprechen? Was meinen sie denn jetzt spezifisch damit? Und das ist immer so eine Vokabel, die wird so reingeworfen in den Raum. Und alle meinen, ja, weiß man ja. Aber was meint es denn jetzt wirklich dezidiert? Und deswegen finde ich das irgendwie immer sehr, sehr schwierig, wenn so abstrakt eben drüber gesprochen wird.
Aber kann man das da nicht unterscheiden mit dem, was von eben kirchlich sanktioniert ist? Also wo geht der Pfarrer mit? Und wo der Pfarrer sagt, das ist Quatsch.
Nee,
das ist halt nur eure Tradition, die irgendwie auslebt.
Das hängt ja auch stark vom Pfarrer ab. Also es gibt ja Pfarrer, die dann da hinkommen und sagen, oh ja, das lass die mal, das ist harmlos. Und es gibt Pfarrer, die dann einen Anspruch an sich selbst haben, das muss hier jetzt ganz klar kirchenrechtlich rein theologisch sein. Also auch da ist es unterschiedlich. Und das ist auch immer so ein Problem für mich, so ein Begriff mit diesem Aberglauben. Was meint man denn jetzt eigentlich mit Aberglauben? Und zum Beispiel Dinge, die für uns heute abergläubisch sind, wie eben der Gedanke an Talismane oder an Heilkristalle zu glauben, also Aberglauben ist ja, meint ja eigentlich Dinge, die, da glaube ich dran, aber eigentlich haben sie keine Wirkung, so wie eben dann auch Zauberei im frühen Christentum. Wir finden das aber auch in der Kirche bei Äbten, die an die Energie von Heilsteinen glauben und das auch predigen, und das gehört dann dazu. Also Das hängt halt, und das muss man sich eben auch klar machen, vielleicht nochmal, so eine klare Institutionalisierung gibt es nicht. Also nicht im Mittelalter, nicht in der frühen Neuzeit. Das ist viel, viel personalisierter. Und wenn der Bischof vor Ort sagt, ja, das ist in Ordnung, dann ist das in Ordnung. Und das ist eben, kann gut sein, wenn du einen netten Pfarrer hast, der lustig ist und mit dem man Spaß haben kann. Und es kann richtig, richtig scheiße werden, wenn du so einen knarzigen, spaßbefreiten Mann da hast, der irgendwie frustriert ist und alle.
Hat sich nichts geändert wahrscheinlich.
Ja, also das ist halt so das Problem Institution Kirche, dass wir eine sehr starke persönliche Abhängigkeit einfach haben.
Aber wir haben in der letzten Folge ja auch gesagt, dass die Hexenverfolgung in der Neuzeit, wir springen jetzt schon ein bisschen zum Hauptthema, ja nicht von der Inquisition oder der Kirche vorangetrieben wurden, sondern tatsächlich eher eine breite Bewegung war von Leuten, die sich denunziert haben. Also wenn wir sagen, es war nicht zentral orchestriert von der Kirche und die Kirche hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, weil es quasi nicht diesen übergreifenden staatlichen Mittel, an die wir uns heute gewöhnt haben, gibt. Es gibt keine Datenbank von allen Leuten, die da wohnen, oder wenn, dann gibt es das Taufbuch in der Kirche gerade noch.
Und auch erst bei den Protestanten.
Das gibt es auch noch nicht. Also wir haben noch nicht diese Bürokratisierung, die es ja auch ermöglicht, dann Leute zu verfolgen, oder sowas auf einer großen Basis zu organisieren. Und da wird so ein bisschen diese vorstaatlichen Organisationsstrukturen werden da ein bisschen überschätzt in ihrer Möglichkeit. Und deswegen sagt, was ich gelesen habe, ja, die historische Forschung heute auch eher, es hätte gar nicht funktioniert, wenn jetzt der Staat gesagt hat, wir setzen das jetzt durch, alle Hebammen werden zum Beispiel, wie das in der feministischen Geschichtsschreibung der 70er und 80er gesagt wurde, es war eben, wäre gezielt eine von der Kirche orchestrierte Verfolgung von weißen Frauen und Hebammen gewesen, die besonderes auch wieder Volkswissen eigentlich gehabt hätten, in großen Anführungszeichen, und es eben darum ging, dieses Wissen auszumerzen, um die männliche Ärzteschaft quasi stattdessen richtig zu positionieren. Also das habe ich in einer Quelle gelesen, dass quasi das da um einen Geschlechterstreit ging und die katholische Kirche da versucht hat, quasi die männlichen Ärzte in eine gute Position zu bringen, was sich ja überhaupt nicht halten lässt, wenn wir irgendwie uns die einzelnen Orte anschauen. Und dann ist ja schon die Frage, warum wurden dann so viele Leute denunziert? Wenn es die Kirche nicht war, wer war es denn dann?
Ja, die Leute selbst.
Ja.
Also wir können ja irgendwie noch mal so ein bisschen auch zum Hexenhammer kommen, so als Sprungbrett, weil was passiert denn? Was schreibt denn eben Heinrich Institoris? Was wird mit Magie gemacht? Also warum haben wir jetzt auf einmal so viele Hexen? Das sagt er ja auch. Warum ist es jetzt auf einmal Thema? Und was machen die eigentlich? Und was sie tun ist, sie beschwören Hagel, der die Ernte vernichtet. Sie kreieren Unfruchtbarkeit und sie ermorden Babys. So, das sind so die drei Hauptvorwürfe, die eben Insitoris macht, den Hexen, dass sie dafür verantwortlich sind. Und wenn wir uns eben anschauen, in welcher Zeit kommt das hoch? Wir sind Ende des 15. Jahrhunderts. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts fängt die kleine Eiszeit an. Also wir haben eine massive Klimaveränderung, die die Menschen sich nicht erklären können. Und das finden wir tatsächlich auch in den Quellen, dass sie meinen, das war jetzt aber wieder ein sehr kalter Winter oder das war ein sehr nasser Sommer. Und sie wissen nicht, was hier gerade los ist, warum das passiert. Sie können sich's nicht erklären. Und sie sind jetzt einfach in einer unbeherrschbaren Situation, die jetzt mit Krisen behaftet ist. Die Ernten werden vernichtet. Es gibt Hungerkatastrophen. Dinge, auf die man so nicht vorbereitet ist, weil man sie nicht kennt. Und gerade dadurch, dass wir im Neolithikum sesshaft geworden sind und Ackerbau angefangen haben, ist der Mensch eben sehr, sehr angreifbar geworden, was Missernten angeht. Und wenn man wenig Ernährung hat, sinkt die Fruchtbarkeit bei Mann und Frau. Die Kindersterblichkeit nimmt zu. Also das sind eben Dinge.
Das ist auch ein großes Thema. Im Hexenhammer ist ja die Fruchtbarkeit von Männern vor allem und Potenzfragen. Und das lässt sich also auch durch Missernten erklären, dass ja. Er sich so das beruhigen. Ansonsten hätte ich ihm da persönlich noch was unterstellt.
Und das sind, wir sind einfach in einer Krisenzeit. Dann kommen noch hinzu, ob das Hand in Hand geht, kann sogar sein, dass man einfach sich dem Jahr auch 1500 nähert. Und für Menschen ist so 1500 so eine Zeit, jetzt geht doch bald die Welt unter. Es muss doch jetzt, Jesus hat gesagt, er kommt bald wieder. Jetzt ist er schon 1500 Jahre nicht weg. 1500 Jahre, das ist doch eine runde Zahl. Damit kann man doch was machen. Da kommt doch jetzt bald was.
Das hat sich bestimmt im Kalender eingekreuzt.
Hat er sich gesagt, 1500 Jahre. Und also man ist in der Krisenzeit, es passieren Wetterphänomene, die man sich nicht erklären kann und man ist eh in so einer Endzeiterwartung. Und dass jetzt dann auch der Teufel kommt und jetzt mit seinen Dämonen das Armageddon einleuchtet, das ergibt dann Sinn aus dieser Situation heraus. Was man dann eben auch noch sagen muss bei diesem Institoris, dass er ja auch ein gescheiterter Inquisitor ist. Also das hatte ich hatte mal so ein Buch, hatte mir ein Freund geschenkt, das war die Verteidigung der Inquisition und das hat das so ein bisschen aufgemacht, die Inquisition war eigentlich frauenfreundlich und sie war sehr modern und das alles toll und hat dann eben auch zu Institoris gesagt, im Grunde war der Hexenhammer eine ABM-Nummer für ihn, also er hatte nichts zu tun, weil ich glaube, er war in Alemannia stationiert quasi, also was man dazu sagen muss, er ist ja Dominikanermönch gewesen. Und die Dominikaner und die Franziskanermönche funktionieren anders als die normalen, Anführungszeichen, Mönche, die ja in einem Kloster leben und dort bleiben. Dominikaner und Franziskaner ziehen ja umher und predigen. Und die Dominikaner sind ja auch gegründet worden, um eben Häresien zu bekämpfen, eben durch die Predigt. Und das Reich, also das Heilige Römische Reich, ist in zwei Provinzen aufgeteilt, einmal Alemannia und einmal Teutonia. Und ich weiß jetzt nicht, in welcher Provinz er drinne ist, aber da ist nichts los in seiner Zeit. Da ist keine Häresie, er hat nichts zu tun. Also kommt er scheinbar irgendwie auf komische Ideen. Und ich will dem Dominikanerorden jetzt dem modernen, aktuellen Dominikaner keine Vorwürfe machen. Aber man merkt schon, im mittelalterlichen Dominikanerorden ist eine gewisse Frauenfeindschaft einfach da.
Komisch bei so einem Verein, wo nur Männer die ganze Zeit zusammen abhängen.
Es gibt doch einen weiblichen Zweig.
Ja, aber ja.
Also aber eben auch interessant, eben stärker als zum Beispiel bei den Franziskanern. Also das kann man beispielsweise sehen. Papst Alexander IV. Spricht die heilige Clara, Clara von Assisi heilig. Und muss zwei Jahre später den Dominikanern in Teutonia nochmal sagen, nehmt sie doch jetzt bitte in den heiligen Kalender auf. Das habe ich schon ernst gemeint. Die ist wirklich heilig. Tut das mal. Und es gibt dann eben später immer noch einzelne Dominikaner, die dann eben predigend da stehen und sagen, nee, der Papst hat sich geirrt. Die ist nicht heilig. Also sie wollen Clara einfach nicht haben. So, der Papst versucht, diesen Orden zu fördern. Also gut, das ist der Franziskanerorden, aber auch für die Dominikaner jetzt nicht schlecht. Sie wollen sie einfach nicht haben. Oder wir haben Thomas von Aquin, der eben auch in seinen Ausführungen wahnsinnig frauenfeindlich ist. Und deswegen ist es dann vielleicht auch in dieser Tradition gar nicht so überraschend, dass wir dann einen Heinrich Institoris haben, der eben auch wahnsinnig frauenfeindlich auftritt.
Unglaublich. Ich kann es nur jedem, der dieses Buch liest, also ich habe noch nie so ein misogynes Buch gelesen. Es gibt schon auch modern, aber es ist wirklich so Oldschool-Misogynismus. So, das hat auch was. Ja, es ist ganz, da gibt es Vorurteile, die hat man seit mehreren hundert Jahren schon vergessen. Ne? So die.
Ich war ein bisschen älter.
Ja, und also von daher ist es auch so, vielleicht ist es auf eine persönliche Ebene zu bringen, hatte Institoris ist da vielleicht auch einfach irgendwie so übers Ziel hinausgeschossen. Und was eben ganz interessant ist, er versucht ja, Hexenprozesse durchzuführen, scheitert eigentlich dabei.
Wird aus der Stadt gejagt von den Leuten, die sagen, was, du willst meine Mutter, meine Frau oder meine Schwester auf den Scheiterhaufen bringen? Ich bitte dich, bitte, da ist das Tor. Jetzt gehst du aus der Stadt.
So leider nicht, aber...
Der Rat der Stadt musste, glaube ich, beim Bischof anfragen, dass der Bischof ihn dann endlich rausordert, nachdem in dem einen Fall ja noch die Frauen verfolgt hat und privat quasi versucht hat, weiter zu ermitteln in der Stadt. Wir haben es ja in unserer Folge erzählt, diese Epoche, wo er versucht hat und erfolglos war und dann sehr, sehr frustriert angefangen hat, Bücher zu schreiben.
Genau, also das habe ich immer auch nochmal mitgebracht. Und es ist eben interessant, also er scheitert eigentlich und setzt sich dann eben hin und schreibt diesen Hexenhammer. Und was eben auch interessant ist, und das hat er dann seinem Buch auch vorgeschaltet, sind mehrere, ja in Anführungszeichen, gefälschte, manche sind wirklich gefälscht, andere sind Originale, die aber aus einem anderen Grund, die er aus einem anderen Grund erhalten hat, Legitimierungen. Einmal vom Papst, die Bulle Summis Desiderandis Affectibus. Da will ich noch mal kurz was zu sagen, warum das keine Fälschung ist. Es wird immer als Fälschung betitelt. Und dann die Anerkennung der Universität Köln, das hat er wirklich eiskalt gefälscht. Die ja dann eben sagen, das ist ein richtig gutes Buch, das müsst ihr alle haben, das ist super.
Was sollen die auch machen? Sollen es googeln oder was? Eine E-Mail schicken an den Dekan und nachfragen.
Wo sind die Plagiatsprüfer, wenn man sie braucht? Und also er setzt sich dann eben hin und lügt auch. Also das Vorwort ist ja, er hätte so viele Hexen schon erfolgreich da und da verfolgt. Und in der Edition, die ich eben habe, haben sich eben die Editoren mal hingesetzt und sind in die Archive und haben sich diese Prozesse eben rausgesucht. Und man stellt fest, er hat einfach gelogen. Also er ist dann hin.
Fake it till you make it.
Ja, und da kommen wir nämlich auch zu dieser Bulle, Desiderandis Affectibus. Die hat er wirklich vom Papst bekommen. Also er war ja Inquisitor. Er ist vom Papst beauftragt worden, Inquisitor zu werden. Das ist ja auch immer so dieser Punkt, wenn ich ihm sage, wir haben persönliche Punkte. Es gibt nicht die Inquisition. Also die formiert sich als Institution eigentlich auch erst in der Gegenreformation mit dem Großinquisitor, der dann in Rom sitzt und dann da sein Haus bekommt. Wir haben in dieser Zeit und auch die gesamte 13. Jahrhundert, wo wir Inquisition haben, Inquisitoren, die eine Bulle vom Papst bekommen, der ihnen diese Rechte verleiht. Und das läuft dann auch über den Orden, also die Dominikaner, Franziskaner, der Generalmeister oder Minister schlägt dann Leute vor und der Papst stellt dann jedem so einen aus. Und Insitoris hatte auch sowas, der ihn zum Inquisitor ernennt. Und jetzt macht er etwas ganz, ja, was in der Zeit auch normal ist, was für uns heute völlig schockierend ist, so behördlich, wie wir eben auch erzogen sind, weil er setzt eine Supplik an die päpstliche Kanzlei. Und die päpstliche Kanzlei arbeitet ausschließlich auf Supplik. Das ist jetzt tatsächlich mein Gebiet, wo ich mich sehr viel mit beschäftigt habe. Wenn ich euch zu viel werde, sagt es mir. Ja?
Also ich hebe gleich meine Hand.
So, ist jetzt gut, wir haben es verstanden.
Du hast 90 Sekunden. Okay. Was ist eine Supplik?
Also eine Supplik ist eine Bitte. Ich möchte, dass du mir etwas ausstellst. Eine Bulle, ein Recht. Also zum Beispiel ist das bei Pfründen ganz viel. Ich möchte Bischof von Kärnten werden. Ist jetzt absurd, aber. Und ich kann eben da hinschreiben und sagen, ich möchte Bischof von Kärnten werden. Ich bezahle die Bearbeitungsgebühr und meistens reisen die dann sogar selbst nach Rom, weil das bei der Kanzlei so kompliziert ist, brauchen die dann jemanden, der das für sie macht. Das sind die Prokuratoren. Also Prokurator heißt eigentlich, ich kümmere mich dafür für dich. Irgendwie, ja. Und also da, diese Prokuratoren, die sind im Grunde nur da, die wissen, wie man so eine Bitte schreibt. Weil wenn du die nicht richtig schreibst, das ist irgendwie wie bei den griechischen, römischen Göttern, wenn du das Gebet nicht richtig sprichst.
Liest der Papst es nicht.
Dann geht's weg. So. Also weil die so viel Papierkram kriegen, lesen die nur, wenn das wirklich den Formalien entspricht.
Das ist heute in der Bürokratie genauso. Also das Formular 13b hat gefehlt. Ich habe ihren gesamten Antrag in den Schredder geworfen. Genau. Versuchen Sie es nochmal.
Und so ist es da im Grunde auch. Dann stellst du das. Und wenn das dann durchläuft und wenn das alles all den Punkten passiert, dann schreiben die dir, dass du das Anrecht hast, der Bischof von Kärnten zu werden. Die prüfen aber nicht, ob das schon 10 andere haben. Es ist im Grunde der, der die älteste Bestätigung hat, der darf dann da hingehen. Und dann, wenn dann der Bischof von Kärnten stirbt, dann stehen auf einmal 20 Leute da und sagen, ich habe hier aber einen Zettel, da steht drin, dass ich der Bischof, nächste Bischof bin. Und dann wird geguckt, ja, wer hat das älteste Datum? Und die anderen haben halt einfach ihr Geld rausgeschmissen. Boah,
was für ein großartiges System.
Dass du da investierst, um dann da hinzufahren und zu erfahren, dass jemand 10 Minuten vor dir schon den Wisch gekriegt hat.
Ein super Ding, dieses Büro würde ich auch gern führen. Dir wird die ganze Zeit Geld in Umschlägen geschickt und du vergibst Titel, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Das ist ein, also könnte man sich in Zeiten des Internets nicht besser ausdenken.
Was wahrscheinlich eben Institoris gemacht hat, ist, dass er nochmal eine Bestätigung seiner Inquisitorenlizenz beantragt hat. Und dann haben die wahrscheinlich in irgendeiner Akte nachgeprüft und gesagt, ja, der ist Inquisitor, dann machen wir. Dann hat er wahrscheinlich sein Schreiben verloren und kriegt eine neue. Und du machst das eben auf Vorlage. Die schreiben den Text vor und dann wird der in der Kanzlei einfach abgeschrieben. Also es sind wirklich wichtige politische Schreiben, aber das ist einfach alltäglicher Papierkram, die schreiben das ab. Die lesen das teilweise nicht, die prüfen das nicht. Und das wird hier wahrscheinlich passiert sein. Nur, dass er in diese Berufung offensichtlich etwas reingeschrieben hat, was da nicht reingehört, beziehungsweise was er jetzt reingeschrieben hat, um Hexenverfolgung zu legitimieren und dann sagen können, ja, aber der Papst hat mir ja gesagt. Der Papst hat da nichts zu gesagt. Der Papst hat das niemals gesehen. Der Papst hat das nicht unterschrieben. Das ist ihm nicht vorgelegt worden. Das ist die Kanzlei. Irgendeiner hat das abgeschrieben. Dann wurde das ausgestellt und wurde ihm zugeschickt. Also deswegen ist es immer so schwierig, wenn dann gesagt wird, ja, aber Papst Innozenz der VIII. hat ja mit seiner Bulle bestätigt, dass es den Hexenglauben gibt. So, der wusste wahrscheinlich nicht mehr, dass das passiert ist. Und das merkt man eben ganz klar, wenn man sich auch das Formular anschaut, dieser Bulle, das folgt 1:1, das ist kurialer Schreibstil, irgendwer hat da einfach das abgeschrieben. Und so hat er eben im Grunde eine Bulle gefälscht, ohne sie zu fälschen, weil das eben der kuriale Dienst war. Wenn er jetzt das aber vorgelegt hat und einer von den Bischöfen hat da reingeguckt, dann merken die so, irgendwas stimmt hier aber nicht, irgendwas steht da Falsches drin und dann wurde das anfechtbar und dann konnte man ihn eben rausschicken, weil man gesagt hat, das ist ja gar kein legitimer Text, den du da drin stehen hast. Oder man hat dann an Rom geschrieben und gemeint, der erzählt hier sowas, das ist doch Quatsch, was er da erzählt und meinen die so, ja, das ist Quatsch. Also das ist eben so ein Punkt, den ich also zum einen sehr, sehr spannend finde, wie hier eben auch betrogen wird, wie wirklich Betrug stattfindet. Aber wie gesagt, das Innozenz dem Achten zuzuschreiben, der hat damit nichts zu tun, der hat das niemals gesehen. Das ist eben wichtig, das im Kopf zu halten. Das ist nicht der Hexenpapst, der jetzt der festen Überzeugung war, dass es wirklich Hexen gibt. Der hatte andere Probleme. Wie gesagt, auch mit der spanischen Inquisition. Niemand hat auf ihn gehört und ist dann auch recht schnell gestorben.
Ja, aber absichtlich wurden extra immer sehr alte Männer gewählt, weil man damit auch das quasi die Macht des Amtes ja begrenzen konnte.
Ja, wobei, was ist für dich sehr alt? Ja, die gut. Sind alle so 50, Mitte 50. Also.
Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber in den Zeiten der frühen Neuzeit ist es schon ein ganz gutes Alter. Und Päpste sind ja auch dafür bekannt gewesen, dass sie eben, je länger sie gelebt haben, desto mehr Macht konnten sie auch in ihre Familien übertragen oder ausüben, im Sinne von den Leuten, die in sie investiert hatten natürlich auch.
Ja, aber das sind dann auch wieder bestimmte Zeiten, wo das der Fall ist. Also zum Beispiel das Renaissance-Papstbogen, da wo wir jetzt auch drin sind. Ja. Aber auch da, die sind jetzt gerade, oh, ich weiß es gar nicht, 1484, wann die genau dann aus Avignon zurückkehren. Aber die sind ja gerade 100 Jahre in Avignon gewesen. Wir haben ein massives Schisma gehabt mit 3 Päpsten gleichzeitig, also die dann auch parallel gearbeitet haben und die einen haben den anerkannt. Und das war eine Riesenkrise. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen mit dem Papst und dem Renaissance-Papsttum im 15., 16. Jahrhundert. Das ist nicht vergleichbar mit dem 12. Jahrhundert. Der Papst ist nicht mehr moralisch unanfechtbar, wie das eben im 12., 13. Jahrhundert der Fall ist.
Und auch nicht vergleichbar mit heute, weil der berühmte Unfehlbarkeitsspruch. Das Dogma der Unfehlbarkeit der Päpste wurde ja auch erst im 20. Jahrhundert eingeführt.
1908. Das Vatikanum.
Perfekt, danke dafür.
19. Jahrhundert, bitte mich an.
Ja. Ich musste Daniel in die Ecke schauen. Jetzt 19. Jahrhundert, genau. Ja, das ist perfekt. Genau, das ist ja auch eine Erfindung, die es noch nicht gab. Hätten Sie sich damals mal das mit der Unfehlbarkeit überlegt? Das hat vielleicht geholfen.
Ja, also den Unfehlbarkeitsanspruch haben die vorher schon.
Also den Anspruch gibt es ja, weil du kannst ja ein Dogma letztlich nur verkünden, was
geglaubt, also das Dogma zu verkünden heißt ja nur die offizielle Feststellung, was wird geglaubt in der Kirche.
Was ist offizieller Glaube?
Gab es natürlich schon früher, konnte sich keiner berufen darauf, dass es jetzt quasi
festgeschrieben ist.
Kathedra verkündet wurde.
Also das geht im Grunde auf Gregor den VII. Zurück, der eben Gregor der VII. Immer der Böse, der gegen den Kaiser geht und gegen Heinrich den IV. Geht. Das hat er aber eigentlich formuliert, weil wir auch da in einer Krisenzeit des Papsttums sind, alle ihre Nichten und Neffen da auf die Bischofssitze schieben, und er versucht das Papsttum oder auch die Kirche grundsätzlich zu reformieren und das wirklich theologisch unantastbar zu machen, und sagt dann in dem Zusammenhang, ich als Papst habe einfach mehr Rechte und mehr Durchsetzungskraft als jetzt die Bischöfe, weil der Papst ist ja im Grunde eigentlich nur Primus inter pares am Anfang, er ist Bischof von Rom, also ist er ein bisschen besonders, aber eigentlich entscheidet man in der Synode, man entscheidet zusammen. Und jetzt sagt man ja, aber es funktioniert irgendwie nicht, die sind alle korrupt, wir müssen das irgendwie
zentralisieren.
Und daher kommt dieser Anspruch, das dann eben sehr, sehr viel später zum Dogma dann erst wird.
Aber zurück zum Thema,
bitte. Ja.
Wir sind jetzt bei Institutoris nochmal, und wo er
genau seine
Theologie und seinen Ursprung her hat. Mhm. Darf ich einen ganz kurzen Exkurs einbauen? Weil ich mir Sorgen mache, dass wir sonst den nicht mehr unterkriegen, einfach nur. Was mir aufgefallen ist, als ich unsere Folge nochmal gehört habe und eure Folgen vor 2 Monaten gehört habe nochmal, dass wir ausgeblendet hatten, das Bild der Hexe im Nationalsozialismus war. Und ich weiß, es ist ein Riesensprung.
Wow.
Aber den mache ich jetzt einfach mal, weil das unser modernes Hexenbild ja schon irgendwie auch mitgeprägt hat. Und wenn wir jetzt uns natürlich nochmal fragen, wie konnte es dazu kommen, jetzt in dieser Folge, und was steckt da so mit drin in diesem Hexenprozess, das wurde eben, die Figur der Hexe wurde eben nachträglich gern stilisiert und eingenommen. Das heißt, die Romantik gewesen, die dann die Hexe für sich wiederentdeckt hat, irgendwie als Figur für die Romane oder andere künstlerische Bewegungen. Aber auch der Nationalsozialismus fand natürlich die Hexe sehr spannend als ein Symbol für etwas Urgermanisches. Alfred Rosenberg hat quasi die Hexe zu einer germanischen Priesterin verklärt, die durch die Kirche unterdrückt werden sollte, gezielt, um das Germanische zu vernichten, quasi die böse katholische Kirche, die versucht da irgendwelchen Volksglauben, wie du vorhin schon gesagt hast, zu zerstören. Das SS-Ahnenerbe hat versucht, da ein neuzeitliches Glied urgermanischer Kontinuität zu konstruieren, um quasi die aktuelle deutsche Frau über die Hexe mit irgendwelchen vorchristlichen Dingen zu verbinden. Und für Mathilde Ludendorff, wir haben auch mal eine Folge zu den Ludendorffern gemacht, war die Hexe die Leitfigur eines völkischen Feminismus. Das hat sie schon in den 30ern geschrieben, was ich sehr spannend finde, wenn man sich auch spätere Diskurse über die Hexen dann in den 70ern und 80ern anschaut, wo so ein kleiner, also ja, dieses Bild von Mathilde Ludendorff auf einmal unter ganz anderen Flaggen wiederbelebt wurde. So. Und Himmler selber hat die Hexe als die Trägerin wertvollster rassischer Elemente nochmal in dem rassischen Kontext hervorgehoben, dass das eben nur die besonders germanischsten aller Frauen waren, die zu den Hexen getaugt hätten. So. Und in dieser Vereinnahmung sollte eine Abrechnung mit der katholischen Kirche eben stilisiert werden, wie das vielleicht dann auch in den 70ern und 80ern sehenswert ist, wo es um ja, generelle Feminismusdebatten ging und eben die Kirche, die katholische Kirche als der Stern des Konservatismus und der Unterdrückung irgendwie auch gesehen wurde, und dann es eben immer gut war zu sagen, aber sie haben doch die Hexen getötet. Und es ist eben sehr unangenehm zu sagen, vielleicht waren es nicht diese eine Institution, auf die ich zeigen kann. Vielleicht war es nicht der Papst, wie du gerade gesagt hast, in dieser Bulle, oder es war nicht die Inquisition, auf die man so als einfachen Opfer hat, sondern man hat eben lokal sehr komplexe Verflechtungen von Opfern und Tätern in den meisten Fällen, Leute, die sich gegenseitig kannten, eigentlich fast immer, von Angeschuldigten zu Beschuldigten. Und dann haben wir diese Personen wie Institutoris, die mit dem Hexenhammer natürlich irgendwie schon auch das Handwerkszeug teilweise mitgeliefert haben, um daraus dann aus diesem generellen Glauben einen Hexenprozess zu machen. Und dabei werden nur so ein ganz kleiner Teil wird davon tatsächlich, von den Leuten, die tatsächlich verfolgt werden, werden eigentlich damit immer berücksichtigt. Je nachdem, welche Linse man historisch aufsetzt, werden auch sehr viele Leute ausgeschlossen, die tatsächlich irgendwie Opfer davon wurden. Das sind die vielen Frauen, die keine Hebammen waren zum Beispiel, die dann in der Debatte unter den Tisch fallen, wenn wir sagen, da wurden nur Hebammen von der katholischen Kirche verfolgt. Oder es sind die Männer, die teilweise auch vergessen werden, weil 20% geschätzt waren. Wir haben in unserer ersten Folge den Brief von so einem Vater aus dem Drusenturm, einem der Ratsherren der Stadt, der dort gelandet ist, an seine Tochter. Wir auch. Das ist tatsächlich auch
der Drusenturm.
Da waren die Hexen drin.
Ja. Weil dieses Wort auch Hexe war eigentlich gar nicht so geläufig, sondern Druse und dieses,
da gab es ja Frau vom Druiden.
das war quasi die gängigere Bezeichnung für einen Hexer oder eine Hexerin. Also das auch neutral, der Druse kann jeder sein, kann Mann und Frau sein, du kommst in Drusenturm, unabhängig von deines Geschlechts, weil du hast, wurdest da beschuldigt. Und der Brief ist natürlich krass, weil der so emotional mitreißend ist, so extrem modern wirkt, weil da wirklich jemand einfach an seine Tochter schreibt, ich habe nichts Falsches gemacht, das ist alles Wahnsinn, was hier passiert. Also das können wir verstehen. Im Vergleich zu den vielen vielleicht magischen oder verzauberten Weltanschauungen, die wir sonst in den Protokollen sehen. Dieser Brief wirkt für uns zugänglich, weil wir da einfach eine zwischenmenschliche Ebene sehen zwischen Vater und Sohn. Und der Vater sieht, er kommt dann immer raus und schreibt diesen einen Brief noch. Extrem ergreifend, deswegen haben wir den wahrscheinlich beide in unserem Podcast auch mit verwendet. Aber ja, also und deswegen ist es eben wichtig, also es ist extrem wichtig, wenn wir uns jetzt nochmal dem Hexenhammer gleich zuwenden, sich diese großen Werke anzuschauen, aber es ist eben auch sehr wichtig, auf die Lokalebene zu gehen und zu schauen, wie hat es denn am Ende gewirkt, weil nur weil der Hexenhammer so extrem misogyn ist, heißt es nicht, dass mit diesem Buch als Handbuch nicht auch Männer verurteilt wurden oder Leute, die jetzt nichts mit Potenzproblemen zu tun hatten, auch wenn es die ganze Zeit um Potenzprobleme in den Beispielen geht.
Es ist eben auch die Frage, wie weit dieses Buch wirklich verwendet wurde. Also das ist zwar dann in den Bibliotheken drin, aber nur weil es da ist, heißt es nicht unbedingt, dass es gelesen wird. Und der eine Punkt, weil du das jetzt mehrmals gesagt hast, die katholische Kirche hat keine einzige Hexe verfolgt. Das ist wirklich wichtig, nochmal klar zu machen. Das waren die weltlichen Gerichte. Und die katholische Kirche oder die römische Kirche ist es eben in der Zeit noch. Man spricht erst von katholischer Kirche in dem Moment, wo wir die Reformation haben und die Kirchenspaltung, katholisch in protestantisch. Die verfolgen Ketzer. Und das ist was anderes als Hexerei, das hatten wir ja auch in der ersten Folge schon angesprochen. Und dafür ist die Inquisition zuständig. Die verfolgen Heretiker, Menschen, die sagen, wir sind Christen, aber etwas Nichtchristliches verbreiten und damit andere Menschen vom Weg in den Himmel und da vom Seelenheil ablenken oder abbringen und damit eben die Menschen einfach verführen. Und da fängt ja Institoris eben an. Er ist Inquisitor und kommt dann in diese Orte, hat aber jetzt irgendwie seine Ideen von Hexen. Und das ist eben auch, was er in diese Bulle reingeschrieben, wahrscheinlich er selber reingeschrieben hat. Also das ist normales Protokoll, der Papst Innozenz grüßt, schickt Grüße, Diener Gottes. Und dann steht dann als Beauftragung, uns ist zu Gehör gelangt, dass es in vielen Gegenden viele Personen beiderlei Geschlechts gibt, die ihr eigenes Seelenheil missachten, vom christlichen Glauben abweichend, mit Inkubus- und Succubus-Dämonen Unzucht treiben und durch ihre Zaubersprüche, Gesänge und Beschwörungen und durch andere gottlose, abergläubische und wahrsagerische Frevel verbrechen und vergehen die Geburten der Frauen und die Brut der Tiere, die Feldfrüchte, Weintrauben, Baumfrüchte und noch dazu Männer, Frauen, Lasttiere, Kleinvieh, Haustiere sowie verschiedene andere Tiere, auch die Weinberge, Obstgärten, Wiesen, Weiden, Getreiden und andere Früchte der Erden verderben, ersticken und zugrunde richten. Also das sind genau die Punkte, was ich angesprochen hatte. Wir haben eine Klimaveränderung, wir haben Missernten und das sind die Punkte, die er hier jetzt macht. Also das machen die Hexen jetzt. Und er kommt eben als Inquisitor und legt es vor. Und so ist das. Also meistens ist es eigentlich, es gibt irgendeinen Verdacht. Der Bischof bestellt einen Inquisitor, die kommen dann. Es sind auch eigentlich immer zwei. Und dann melden die an. So, jetzt 40 Tage Gnadenfrist. Also das ist ja auch dieser Joke bei Monty Python. No one expects the Spanish Inquisition. Doch, die meldet sich 40 Tage vorher an. Und dann hast du Zeit, dich darauf vorzubereiten. Und
zu bekehren schon mal.
Und die sammeln dann auch einfach Aussagen. Also die befragen Leute. Und die böse, böse Inquisition, kann man auch so sagen, im Grunde sind Polizeikommissare, machen genau dasselbe, was die Inquisitoren damals gemacht haben. Nur, dass sie mittlerweile nicht mehr foltern dürfen. Aber auch die Folter ist nur in bestimmten Punkten, darf die verwendet werden.
Kommen wir nochmal zur Folter? Oder darf ich zur Folter was sagen?
Eigentlich nicht, aber du
darfst. Dann ist jetzt der richtige Moment für meinen Folterexkurs, den ich für heute vorbereitet habe. Ich habe mich nämlich nochmal
ein
bisschen genauer, ich habe wieder mit Sport angefangen, das geht ja schon auch ein bisschen masochistisch auf jeden Fall. Aber Peter, ich habe einen Artikel gefunden, der hieß Folter als Regeneration. Zur Logik von Hexerei im Mittelalter und den fand ich sehr, sehr spannend und wollte ich euch in Auszügen so ein bisschen ganz, ganz grob angeschnitten mitbringen. Er entwickelt, ist von Peter Czerwinski und er entwickelt so die Idee von Foucault weiter, dieses Überwachen und Strafen, heißt so, ne, Überwachen? Mhm. Da geht es ja viel darum, dass er quasi ideengeschichtlich versucht herzuleiten, warum öffentliche Exekutionen und die Folter auch vor Zuschauern einen gewissen Zweck erfüllt haben, den wir vergessen haben und wie wir den dann historisch durch zunehmende Institutionalisierung und quasi Verbergen von Leuten hinter Mauern, statt das Ganze öffentlich auf dem Marktplatz irgendwie innerhalb von 4 Stunden zu lösen, packen wir die Leute jetzt halt 40 Jahre irgendwo hinter Mauern, so als ganz grober Abriss von Foucaults Gedanken dabei. Ne? Tolles Buch, kann ich sehr empfehlen, vor allem die ersten 50 Seiten sind einfach nur großartige Geschichten aus irgendwelchen Protokollen, wie Leute gefoltert werden auf irgendwelchen Marktplätzen. Also wenn es euer Ding ist, auf jeden Fall Foucault lesen. Peter Czerwinski schreibt dazu, Zitat, versucht man vor diesem Hintergrund etwa die mittelalterlichen Gottesurteile des Feuers, des glühenden Eisens und des Wassers nicht allein unter unserer Logik von Strafen als Quälen eines Opfers zu verstehen, sondern rechnet man mit der Möglichkeit, es könnte in ihnen noch die uralte, amorphotische, reinigende Kraft von Feuer und Wasser nachwirken. Zitat im Zitat, zwei Elemente sind vor allem geeignet, die Wahrheit im Gottesurteil zutage zu fördern, das Feuer und das Wasser. Zitat im Zitat Ende. Dann eröffnet sich auch dafür eine völlig neue Erklärung, dass in den Folterkammern der allerchristlichsten Inquisition, wie in der christlichen Hölle, Feuer, Wasser und Zerreißen herrschen. Nämlich vor allem die Inquisition war ja dafür bekannt, dass sie eben viel mit so fast gymnastischen Übungen, also mit Arme hinter dem Rücken zusammenbinden und dann daran aufhängen und quasi viel Überdehnung und Fingerschrauben und so ne, ihre Methodik hatte, die er jetzt hier eben das Zerreißen quasi als Überbegriff. Und den Gedanken fand ich ganz spannend, weil diese Idee des Gottesurteils natürlich uns schon sehr fern wirkt heutzutage. Die Idee, dass ich ein glühendes Eisen tragen muss zum Beispiel oder irgendwas anderes, ne, oder einen Wettkampf bestreite zum Tod mit jemandem, der überlebt wurde, eben von Gott ausgewählt, um der Sieger zu sein, hatte deswegen Recht im Rechtsstreit sozusagen. Und die Idee von diesem Gottesurteil lässt sich bis in die Völkerwanderungszeit mindestens, also so kulturhistorisch irgendwie zurückverfolgen, aber hat auf jeden Fall ein extremes Revival mit den Hexenverfolgungen in der modernen Neuzeit nochmal, was ja so quasi die Wiederbelebung ist, was von etwas, was wir aus der Völkerwanderungszeit kennen, aus dem 6., 7. Jahrhundert und dann wieder, 6., 7. Jahrhundert ist schon zu spät, aus der...
Die ist da immer noch.
Ja,
Die gibt's da noch.
Und da laufen noch ein paar Leute, da wandern noch ein paar Völker.
Die sind nicht...
Ich finde es ja schön, dass auf Französisch auch die Zeit, die Invasion de Barbares heißt, ne, auch die Zeit der Barbareninvasion auf Französisch heißt und auf Deutschland einfach Völkerwanderungszeit. Da sieht man schon so ein bisschen die Prägung, wie das Ganze gewertet wird auch mit. Und ich habe zu ganz kurzen Exkurs vorbereitet zu quasi Gottesurteilen. Mhm. Und zwar vor allem der Wasserprobe, weil die uns immer wieder auch in der Geschichte über Hexerei, über Hexenprozesse, Monty Python mit was schwimmt noch, quasi uns sehr vertraut ist und immer wieder quasi aufkommt. Und da habe ich ein bisschen gefragt, was hat es damit eigentlich auf sich? Und wie ich gelernt habe, gibt es zwei Wasserproben generell, nämlich die mit dem heißen und die mit dem kalten Wasser. Mhm. Macht Sinn. Die mit dem heißen Wasser, Daniel, kannst du dir vorstellen?
Man kocht.
Man kocht und dann ist irgendwas im kochenden Wasser und du musst rausholen. Und meistens wird danach dein Arm eingewickelt direkt, also mit Wachs oder mit Tüchern oder mit irgendwas. Und dann wird geschaut nach einer Woche, ob das Ganze sich entzündet hat oder nicht.
Ach so.
Und wenn sich das Ganze entzündet hat, dann ist schlecht. Dann hast du verloren. Aber wenn es sich nicht entzündet hat, dann hat Gott...
Dann bin ich aber nicht chancenlos.
Aber das ist auf jeden Fall verbrannte Hand. Also ja, das fand ich bei dieser Methode halt auch. Du hast auf jeden Fall verbrannte Finger danach. Und je nachdem, wie dein Heilungsprozess aussieht und wie gut dein Immunsystem gerade drauf ist, bist du aus moderner Perspektive jetzt eben schuldig oder nicht. Und das findet man irgendwie, also bei den Saliern, Lex Salica, also früheste Dokumente aus der Völkerwanderungszeit. Bei den Merowingern findet man das, im Frankenreich war das noch im Kodex mit drin. Und du kannst quasi so durchs Mittelalter in Norwegen, in irgendwelchen Gesetzesgebungen aus dem 13. Jahrhundert taucht es auf. Und du siehst es wirklich als eine Konstante in der Rechtschreibung, dass Gottesurteile... Solveig, für alle, die es nicht hören, schüttelt mit der Hand und sagt so lala. Also es gibt immer wieder Beispiele für Gottesurteile, aber es ist keine Riesenkonstante. Jetzt nickt sie eher.
Genau.
Gut. Und die uns viel vertrautere Wasserprobe ist die mit dem kalten Wasser. Und da gibt es die Theorie, dass die von Papst Eugen II. Im 9. Jahrhundert das erste Mal belegt ist. Weißt du da irgendwas drüber? Da wurden die Angeklagten über einem Kreuz gefesselt und mit einem Seil sitzend in einen Teich oder ein ähnliches Gewässer herabgelassen oder hineingeworfen. Und das Ganze wurde mit einer Gebetsformel begleitet. Zitat: Lass das Wasser nicht empfangen, den Körper dessen, der vom Gewicht des Guten befreit, durch den Wind der Ungerechtigkeit emporgetragen wird. Zitat Ende. Und es ist quasi diese Idee, die vorhin schon angesprochen wurde, dass Wasser ein ganz reines Element sei und damit irgendwie das Unreine eines verhexten Körpers oder eines von Dämonen besessenen Körpers abstoßen würde. Und damit wurde man dann die tatsächlich üblichere Form, und ich weiß schon, warum du so guckst, aber da komme ich gleich zu, die im 16. Jahrhundert in Deutschland beliebte Form der Wasserprobe, sage ich jetzt mal, war eben, dass man die Person in den Fluss geworfen hat und dann an einem Seil an den Beinen wieder herausgezogen hat, wenn sie nicht oben schwamm. Also wenn die Person untergegangen ist, dann wurdest du rausgezogen mit dem Seil, du wirst so rausgezogen, aber dann warst du eben unschuldig. Und wenn du, das Problem ist natürlich, wenn jemand untergeht mitten im Fluss und du ihn dann erst langsam an den Beinen wieder rausziehst, braucht er einen relativ langen Atem, bis er, ne? Dann schluckt man oft Wasser, die Leute waren keine besonders guten Schwimmer und dann hast du viele Verfahrensfehler, die dann notiert wurden von Leuten, die dann leider tot aus dem, also unschuldig, aber tot aus dem Wasser gezogen wurden. Das war der Verfahrensfehler bei der Wasserprobe. Aber das eigentliche Problem war, wenn du oben geschwommen bist. Es war besser unterzugehen. Und das Ganze wurde aber schon beim 4. Laterankonzil im Jahr 1215 von der katholischen Kirche selbst untersagt.
Ja.
Das war eine verbotene Praxis, durftest du nicht, hat aber spannenderweise die Henker zum Beispiel im Rheinland im 16. Jahrhundert sehr wenig interessiert, weil wir haben Abrechnungen. Wir haben von dem Bistum die Rechnungen der Henker aus, mal ganz genau schauen, wo hier, aus Bonn und aus der Umgebung im Rheinland und haben da sehr viele Beispiele. Ich lese das Zitat mal hier vor. Trotzdem wurde die Probe auch weiterhin von kurkölnischen Beamten praktiziert. Das zeigen die Rechnungen des kurfürstlichen Kellners auf der Horneburg während des großen Kettenprozesses 1588 bis 1590, an den kurfürstlichen Hochgerichten Dorsten und Recklingshausen zu mindestens 44 Verfahren führte, von denen wenigstens 21 mit der Hinrichtung endeten. Die Hälfte schwamm. Aus seiner Bonner Prozesspraxis berichtet Jakob Rick, Zitat Ende, nächstes Zitat gleich. Aus seiner Bonner Prozesspraxis berichtet Jakob Rick ferner über das Schicksal einer Frau, die bereits einige Jahre zuvor zusammen mit ihrem Ehemann und einer Schwester in Bonn unter Hexereiverdacht inhaftiert gewesen war. Der Ehemann und die Schwester seien als Hexen verbrannt worden. Die Frau selbst aber habe man nicht überführen können, weil sie hochschwanger war und weil gegen sie schwächere Indizien vorlagen als gegen ihre Angehörigen. Das Bonner Hochgericht verwies sie des Landes. Als sie illegal nach Bonn zurückkehrte, wurde sie im Jahr 1594 ergriffen, verhaftet und zum Tod durch Ertränken verurteilt. Der Scharfrichter, dem sie zur Vollstreckung des Urteils übergeben wurde, konnte die Frau auch unter dem Einsatz aller Kraft kaum unter der Wasseroberfläche halten. Was sie in Ricks Augen der Hexerei überführte. Also da haben wir jemanden, der sowieso schon zum Tode verurteilt wird und dann während dem Urteil, quasi wegen dem Glauben auch an die Wasserprobe, dann erst als Hexe überführt wird und dann als Hexe verbrannt wird danach. Und diese Geschichten, es gibt quasi so eine Art pseudohistorische Debatte auch zu der Zeit darüber, wo diese Fälle auch, also von Gelehrten der Zeit quasi, wo diese Fälle dann rezipiert werden, um zu beweisen, wie wissenschaftlich doch die Kaltwasserprobe ist, weil sie funktioniert ja. Schaut hier, ne? Da haben wir sogar eine zufällig überführt, eine Hexe dabei. Und Ja, also es gibt erstaunlich viele Beispiele, wenn man sich, also je nachdem dann lokal die Gegenden anschaut, wo sowas dann erstaunlich lange noch praktiziert wurde. Die Stadt Köln, es gab dann noch die Nadelprobe, die Stigmaprobe, weil es diese Überzeugung gab, dass es ein Hexenmal gibt, das Hexen eben am Körper tragen, und das konnte man untersuchen. Auch sehr, sehr hochwissenschaftlich alles. Und es ging dabei, dass quasi, wenn du nicht geblutet hast und dich unempfindlich dem Schmerz gegenüber gezeigt hast, dann warst du auch eine Hexe, so ähnlich wie bei der Wasserprobe. Es wurde dann angestochen, das Hexenmal, je nachdem wie du reagiert hast, fiel der Fall aus. Und zu dem Verbot von Wasser- und Nadelprobe konnten sich die Kurfürsten von Köln und ihre Regierungsbehörden noch in der Spätzeit der Verfolgung am Ende des 17. Jahrhunderts nicht durchringen. Immerhin riefen sie nun zu einem behutsameren Umgang, sowohl mit dem angeblicher Teilnehmer am Hexensabbat als auch mit der Nadelprobe auf, deren jeweiliger Indizienwert nicht unproblematisch sei. Also es wurde tatsächlich dann regional, und wir haben ja so eine extreme Zersplitterung auch im deutschen Raum, was die Lokalitäten und die einzelnen Zugehörigkeiten angeht. Und das hat, wer weiß, vielleicht gibt es da Theorien zu, dass es vielleicht das auch nicht gerade, also dass in Zentralstaaten die Hexenverfolgung sich nicht so stark hat ausgebreitet hat wie im deutschsprachigen Raum, wo wir diese starke Zentralmacht vielleicht nicht hatten?
Also das mit diesen Hexenproben ist auch nochmal so eine Sache. Du hast das ja schon gesagt mit diesem, ja, Glaubens, jetzt ist das, habe ich mein Wort, weil Gottesurteile, mein Gott. Das hattest du ja schon angesprochen. Tatsächlich versucht die römische Kirche von Anfang an das zu untersagen. Das ist ein nicht kirchlicher, ja, Rechtsprozess. Und wir haben das eben auch schon dann bei den Merowingern, Hinckmar von Reims, der dann eben da entschieden gegen ist. Und zum Beispiel das mit dieser Heißwasserprobe, da muss eine merowingische Königin, die des Ehebruchs beschuldigt ist, durchführen. Und Hinckmar von Reims ist wahnsinnig dagegen. Und die sind, also auch die Kirche grundsätzlich ist gegen Gottesurteile, weil man eben sagt, ihr belästigt Gott mit eurem Schwachsinn, lasst ihn in Ruhe, der hat Wichtigeres zu tun. Und da fangen die eben auch schon an, in der Inquisition zu bringen. Also Inquisition, nicht die Inquisition. Inquisition meint ja eigentlich nur, ja, nachfragen. Also wir gehen mal hin und fragen und sammeln Beweise und schauen, was so ist. Und das ist dann auch so die Gottesfriedensbewegung, die wir im 9., im 10. Jahrhundert haben, dass die Kirche das versucht, eben mit Bischofsgerichten alles zu institutionalisieren, damit sowas eben unterbunden wird. Und irgendwie, ich weiß auch nicht wie, und ich frage mich auch, wie viel das dann wirklich war, greifen sie dann auf einmal bei den Hexenprozessen wieder auf Gottesurteile zurück. Aber auch da, das sind nicht kirchlich, das ist nicht das bischöfliche Gericht, das ist Kurköln, das ist der weltliche Arm. Also das Problem ist ja, Köln, da haben wir den Erzbischof, der ist aber eben Kurfürst und vereint damit das geistige Amt und das weltliche Amt. Und da agieren die in ihrer weltlichen Funktion. Das sind weltliche Gerichte, die sowas machen. Für die Kirche ist es verboten. Die dürfen das nicht. Das ist entschieden auf dem 4. Laterankonzil. Hört auf mit dem Quatsch. Das bringt nichts. Die weltlichen Gerichte kommen da wieder mit an. Und das ist eben auch immer noch mal so ein wichtiger Punkt, dass wir das entschieden trennen müssen. Hexerei wird eben nicht von der Kirche verfolgt, sondern von den weltlichen Gerichten. Und auch da haben wir das eben, auch da sind wir wieder in dieser Krisensituation mit dem 15. Jahrhundert. Die Reformation kommt aus. Gerade viele reformatorische Fürsten fangen an, Hexenprozesse zu führen, oder gerade da kommt es hoch. Und auch zum Teil, weil auch Luther in seinen Thesen eben den Hexenglauben propagiert, was die katholische Kirche ja nicht tut. Und also da kann man immer nicht so mit dem Finger auf die Katholiken und auf die katholische Kirche zeigen und so, die haben jetzt eben angefangen, Hexenproben oder Wasserproben zu machen. Das ist eben der weltliche Bereich. Und vielleicht, weil auch Daniel schon auf die Uhr guckt.
Ich gucke dich.
Na, mich an, aber also oder auch ich gucke auf die Uhr. Da vielleicht wieder zu Institoris zurück. Wie sich nämlich das entwickelt von den Inquisitionsprozessen dann zu eigenständigen Hexenprozessen wird. Weil ich hatte das ja vorhin eben auch gesagt, wir haben ihn, der als Inquisitor mit seiner Bulle dann hinkommt, sich vorstellt und sagt, ich bin als Inquisitor und jetzt bin ich hier und muss Zeugenaussagen stammen. Und da gibt es eben eine Äußerung von Bürgermeister Konrad Geld in Ravensburg. 1484 hat Institoris nämlich seine ersten Hexenprozesse da gestartet. Und Ravensburg gehört zu Österreich zu dem Zeitpunkt. Also der Erzherzog von Österreich ist da zuständig und der fragt mal nach, sag mal, was war denn da eigentlich bei euch los? Was ist denn da passiert? Und der, dieser Konrad Geldrich, ja, rechtfertigt sich dann so, ja, also so ein Doktor des Predigerordens ist in die Stadt gekommen. Das meint, also ein Dominikaner, die heißen im Lateinischen ja eben Ordo Predicatorum, deswegen die Predigerorden, um eine Inquisition gegen Hexen und Unholde abzuhalten. Vor dem Stadtrat hat er sich mit einer Papstbulle ausgewiesen, die ihn als Inquisitor bestätigte. Daraufhin sei man mit den üblichen Verfahren gefolgt und habe Aussagen gesammelt. Es hätte aber nur zwei Frauen gestanden. Diese wurden anschließend auch auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Und das ist dann Agnes Baderin und Anna Mindelheimerin. Alle anderen Verhafteten wurden dann jedoch wieder freigelassen, weil man eben feststellte, irgendwas stimmt mit dem nicht. Der stellt komische Fragen, dann kommt dann auch meistens der Bischof, der dann da reingrätscht und sagt, sag mal, was machst du hier eigentlich? Das hat überhaupt nichts mit dem irgendwas zu tun. Und das passiert immer wieder. Also er hat Erfolg, also einzelne Frauen sterben tatsächlich, aber er kommt... Es läuft ab.
Spannende Definition von Erfolg, wollte ich gerade sagen.
Man muss manchmal nehmen, was man kriegen kann. Und also er kommt dann hin und man lässt ihn gewähren, weil man ja sagt, es ist die Inquisition, so funktioniert das. Und während er dann seine Inquisition macht, denkt man sich, was stellt denn der da eigentlich für komische Fragen? Worum geht es ihm da eigentlich? Das ist doch alles hanebüchener Quatsch. Und dann wird dann interveniert und man versucht dann irgendwie diese Frauen, soweit es geht, wieder loszulassen oder freizulassen. Und was eben auch ganz interessant ist, in seinem Hexenhammer beziehungsweise auch in dieser Bulle, die er sich ja hat ausstellen lassen, hat er auch nochmal reingeschrieben, ja, und auch der Bischof von Straßburg wird angewiesen, ihn in all seinen Belangen zu unterstützen. Und es scheint, weil der Straßburger Bischof ihn gleich rausgeschmissen hat und ihn halt nicht hat gewähren lassen, dann hat er sich reingeschrieben, der muss mich reinlassen. Und dann in der Bischof von Brixen, und das ist so der bekannte Fall, wo er wirklich dann rausgeschmissen wurde, weil das dann 1485, da ist es nämlich tatsächlich, dass er dann öffentlich diese Verhöre führt und wahnsinnig seltsame Fragen stellt, wahnsinnig sexuell auch wird und auch wo die Leute denken, was geht denn diesen Dominikaner das an, was stellt denn der für komische, wieso ist ihm das so wichtig? Und da schreitet der Bischof wirklich ein und sagt, du fliegst jetzt raus, ich habe die Schnauze voll. Und das ist eben ganz schön. Da gibt es eben ein Schreiben von diesem Bischof von Brixen, der dann einen anderen, oder beziehungsweise, nee, das ist der Bischof von Golsa, das ist so in der Gleichung, der schreibt dann einem Chorherren, also das ist so, gehört zu seinen Leuten. Und ich lese es einmal, ich versuche es in Mundart vorzulesen, weil es so schön ist. Und dann werde ich es nochmal, damit man es auch versteht, nochmal in der hochdeutschen Version lesen. Lieber Bruder Niklas, mich verdrehst der Mönch gar fast im Bistum. Ich finde den Papst des Bohlen, dass er bei vier Päpsten ist, vor Inquisitor gewesen. Er bedunkt mich aber propter Senium ganz kindisch sein worden, als ich ihn hier zu Brixen gehört habe, cum capitula. Ich habe ihm geraten, dass er sollte in sein Kloster ziehen und da bleiben. Ipse realiter mihi delirare videtur. Er wollte vielleicht noch gären in der Frauensache handeln, ich lasse ihn aber dazu nicht kommen, so er vor all fast erriert hat in seinem Prozess. Einfach mal wunderschön. Sie schrieben damals, wie sie gesprochen haben.
Ja.
In Hochdeutsch. Mich betrübt der Mönch, der hier im Bistum war. Das ist in Institoris. Ich habe in der Papstbulle gelesen, dass er bei vielen Päpsten als Inquisitor gearbeitet hat. Ich glaube aber, dass er im Alter völlig kindisch geworden ist, nachdem ich ihn hier in Brixen habe predigen hören. Ich habe ihm geraten, dass er in sein Kloster zurückkehren und dort bleiben soll. Ich glaube, er hat völlig den Verstand verloren. Er hätte vielleicht noch gern den Prozess gegen die Frauen abgeschlossen, aber dazu lasse ich es nicht kommen. Nachdem, wie sehr er in seinem Prozess gehandelt hat. Also da merkt man eben, also da ist schon eine prüferische Instanz hinter, wenn man dann doch mal fragt, so was steht eigentlich da drin? Also und es wird eben diese Papstbulle als gelesen, dass er Inquisitor ist. Also es wird nicht anerkannt, dass er Hexen verfolgen darf, sondern man sagt einfach, okay, er ist Inquisitor, dann lassen wir ihn jetzt mal, aber das war ja völlig auch Humbug, was er da gemacht hat. Also der muss irgendwie komplett durchgedreht sein. Und das merkt man dann eben auch, also 1485, nachdem das da in Brixen komplett schiefgegangen ist, zieht er sich eben zurück und schreibt diesen Hexenhammer. Also jetzt schreibt er halt auf, dass sie ihm halt alle zuhören müssen. Und interessanterweise im gleichen Jahr wird er von den Dominikanern in Teutonia, zu denen er gehört, wird er abgemahnt, dass er seinen Job nicht richtig macht. Und dann 94... Es sind 9 Jahre dazwischen, aber werden ihm die Rechte aberkannt. Also er verliert seine Rechte als Inquisitor, weil er offensichtlich so einen hanebüchenen Quatsch macht, dass sie sagen, dass wir können den nicht mehr als Inquisitor laufen lassen. Und dann, also man merkt eben, der Dominikanerorden selbst schreitet hier ein, weil sie sagen, der ist völlig durchgedreht und den müssen wir stoppen. Das hilft natürlich diesen armen Frauen nicht, die hier sein Opfer seiner Willkür geworden sind. Und das ist auch wirklich ein Problem der Inquisition, aber grundsätzlich auch der Kirche, der Institution Kirche, weil du eben von diesen einzelnen Personen so abhängig bist, dass sie eben Willkür auch ausüben können.
Aber da kommen wir dann nochmal so ein bisschen zu der Frage, wenn wir jetzt 1494 sehen, er wird abgemahnt, er schreibt den Hexenhammer, aber er trifft auch viel Widerstand bei seiner Arbeit. Wie kommen wir dann dazu, quasi dieser Sprung 100 Jahre später, auf einmal werden in Köln quasi 40 Frauen durch den Fluss gezogen und es wird geguckt, welche schwimmt und welche schwimmt nicht und der Rest wird, also die Hälfte wird verbrannt. Mhm. Das ist ja schon auch irgendwie, also wir sehen, er kämpft dagegen Widerstände und dann 100 Jahre später wirkt es, als wäre es so ein Selbstläufer gewesen. Mhm. Wir brauchen ihn nicht mehr, wir brauchen wahrscheinlich nicht mehr sein Buch. Wir haben lokale Autoritäten, weltliche Autoritäten, lokale Henker, die das alles durchführen und dann in Rechnung stellen und daran auch noch gut Geld verdienen quasi an diesem Gottesurteil. Das war ja auch ein Geschäft, der das 44 Mal abgerechnet.
Nee, also das ist ja einfach auch, das entwickelt sich. Wie gesagt, diese Krisenzeit bleibt, das Wetter bleibt weiterhin unkontrollierbar und Institoris ist ja auch nicht der Einzige. Es gibt ja richtige Hexentheoretiker. Das ist ja auch ein Diskurs, der geführt wird und Institoris ist einfach der berühmteste von denen geworden. Und dann kommt eben dazu, wir haben die Reformation und wir haben beispielsweise Martin Luther, der sagt, Hexen gibt es wirklich. Und das befeuert das natürlich alles. Also es entwickelt sich immer mehr dazu. Und beispielsweise, weil wir es schon von der spanischen Inquisition hatten, Torquemada lässt dieses Buch verbieten und sagt, das ist völliger Quatsch, was er da schreibt. Also das benutzen wir nicht. Also da merkt man eben, also von seitens der Kirche wird alles gegeben, um dieses Buch zu vernichten. Im weltlichen Bereich wird es scheinbar aber, wie gesagt, es wird rezipiert. Die Leute haben es teilweise in der
Bibliothek. Sehr auflagestark. Stehen. Also es gibt ja schon einige. Wie viele Auflagen gibt es? Ich glaube, es gibt.
Ich weiß nicht, ein paar. Es gibt schon einige. Also
ja, einige 10.000 Exemplare, die gedruckt wurden. Ich habe von 30.000 Exemplaren. Habe ich vor einem Jahr recherchiert. Das kann ich jetzt gerade nicht spontan
reden. Ich weiß es gar nicht, weil also der Überlieferungszustand, also es sind nicht 30.000 Bücher überliefert. Aber ja, dadurch, dass wir jetzt auch den Buchdruck haben, dass das gedruckt wird, gibt es schon sehr hohe Produktion, aber wie gesagt, nur weil ein Gericht sagt, wir müssen das Buch in unserer Bibliothek haben, ist eben nicht sicher, wie stark wurde es eben wirklich rezipiert. Wenn wir dann Hexenprozesse haben, dann wurde es wahrscheinlich rezipiert, aber wie gesagt, es gibt auch noch so andere Wege und es ist ja im Grunde eine Anleitung, wie man es denn dann macht, wenn man wen gefunden hat. Und das hatte ich vorhin noch angesprochen, auch so zu dem Punkt, wieso kommt es auf einmal hoch? Wieso fangen die auf einmal an, sich gegenseitig zu denunzieren und so weiter? Und da hatte ich jetzt auch für einen Hexenprozess, der ist verhältnismäßig spät, der ist 1680, da geht es eigentlich schon dem Ende zu, in Baden-Württemberg gegen Anna Kramer aus Fähringen statt. Die ist auch tatsächlich verurteilt worden. Und da gibt es dann eben die Zeugenaussagen, die gegen sie gesammelt wurden. Und da haben wir dann beispielsweise die Anna Maria Fritz, die dann erzählt, vor vielen Jahren habe ihr die Bader Ann in einem Wortwechsel gedroht, sie wolle ihr einen Haufen vor die Tür machen, den man mit Karren wegfahren. Gleich am anderen Tag sei ihrem Ross der Kiefer verkrampft. Es hätte nichts mehr fressen können und sei nach starkem Toben krepiert. Der Abdecker habe gefunden, dass böse Leute dieses verursacht hätten. Vor 6 oder 7 Jahren sei einem anderen ihrer Pferde das Gleiche begegnet. Und Anna Fischer erzählt, vor 7 Jahren habe ihr die Bader Ann Äpfel geschenkt. Nachdem sie von einem einen Bissen gegessen gehabt, sei ihr der Verdacht gekommen, die Bader Ann könnte etwas hineingetan haben, worauf sie alle ins Wasser warf. Kaum eine halbe Stunde danach sei ihr dann sterbensweh geworden. Nachdem sie Theriak eingenommen hatte, musste sie stark erbrechen. Danach habe sie 3 Königwasser getrunken und daraufhin Besserung empfunden. Und damit es nicht alleine mache, kannst du einmal den Martin Batzer vorlesen.
Vor 20 Jahren habe er zum Beschlagen ein Pferd mit einem Fohlen vor der Schmiede gehabt. Auf das Fohlen habe die Bader Ann zum Fenster heraus scharf gesehen und als er nach Hause kam, sei dem vorher noch muntern Fohlen der Kiefer verkrampft. Doch hab ihm der Müller Marte von Hettigen wieder geholfen.
Das Wissen, dass verkrampfte Kiefer eigentlich Hexerei sind, sollte sich in der Berliner Techno-Szene besser nicht verbreiten. Da gibt es sonst noch so eine große Witch-Panic. Georg Heberle, Nachtwächter. Vor 5 Wochen habe er abends 21 Uhr eine schwarze Frau aus dem Stall des Scharfrichters herausragend gesehen und als er danach zur Schmiede kam, seien aus der offenen Haustür 2 schwarze Katzen gegen ihn gesprungen, worüber er erschrocken und fortgegangen sei. Die Geschichten sind nicht so gut, wie die Leute glauben, die sie hier angeben, oder?
Ich liebe diese Geschichte. Der Nachtwächter, dessen Job es ist, aufzupassen, dass nachts nichts passiert. Ja, da waren da schwarze Katzen, die haben mich angesprungen, bin ich gegangen, das war mir zu gruselig. Nee, das mache ich nicht mit.
Und es ist halt wirklich gefährlich, wenn sich der da noch nach 4 Jahren dran erinnert, wenn der Inquisitor in die Stadt kommt. Also da, man konnte sich wirklich nicht sicher fühlen, weil so eine Geschichte hat jeder über dich. Das ist das Problem, ja. Wenn alle zusammenleben in einer kleinen Gemeinde vielleicht und die Rollen so klar vergeben sind und jeder kennt jeden. Jeder, der vom Land kommt, weiß, auf dem Dorf gibt es den einen Schrat, wo jeder weiß, der gehört nicht so richtig vielleicht zur Dorfgemeinschaft, aus welchem Grund auch immer. Und das sind dann die Leute, die Verdächtige erwirken, ja, natürlich. Das sind dann und zu denen hat jeder eine Geschichte.
Ja, und die werden dann
die eine Person, zu der hat jeder eine komische Geschichte, was er schon mal mit dem erlebt hat.
Da muss ja was dran sein.
So. Ja, eben. Dann
sind aber auch Jakob Heberle haben wir noch zum Schluss. Sein Bruder Johann, der jetzt im Siechenhaus in Leitz ist, habe vor 15 Jahren bei der Bader angedient. Da habe er eines Morgens früh im Stall gesehen, dass ein schwarzes Kalb stark schwitze und dampfe. Was sagst du jetzt?
Der Bader-An-Komplex. Ja.
Und ich würde mal behaupten, die haben kein Problem mit der Hexerei in diesem Dorf, die haben ein Problem mit Tetanus.
Ah, spannende Theorie.
Ja. Weil da verkrampft nämlich der Kiefer, wenn. Ja. Also ich weiß nicht, ob das bei Pferden auch so ist, aber ich musste da irgendwie an Tetanus denken, weil die Pferde sind ja alle.
Ja, viel verkrampfte Kiefer rund um diese Frau.
Also, und das ist eben so der Punkt, genau so wie du das meinst. In jedem Dorf, in jeder Gruppe gibt es einen, der irgendwie dabei ist, aber den man nicht mag, aber man nimmt ihn irgendwie dabei. Alle haben irgendwie Geschichten über den. Und da. Dem mutet man dann eben Dinge zu. Also wir sind ja offensichtlich, und da sind wir dann wirklich, wo wir Aberglauben feststellen können, die glauben an den bösen Blick. Die glauben daran, dass du jemanden böse anguckst und dann verkrampft es ein Kiefer und er stirbt.
Ja.
Und das sind dann eben so Sachen, wo man merkt, okay, das scheint wirklich, das ist etwas, wo die Kirche definitiv nicht hintersteht, sondern.
Und das ist vielleicht auch, um den extremen Bogen zurückzuschlagen, das ist vielleicht auch das, was manche Leute ein bisschen, wie ich auch, vielleicht etwas unpräzise als Volksglauben bezeichnet haben, weil das ist ja auf jeden Fall nicht von der katholischen Kirche sanktioniert. Die katholische Kirche hat keine Erklärungsmuster für verkrampfte Kiefer geliefert, sondern ist die Allmacht Gottes, der deinen Kiefer verkrampft, Kind.
Das sind die Dämonen.
Ja, aber die sind ja auch Gott unterstellt. Ja. Also es ist Gott, der das Fohlen zum Dampfen bringt und das Pferd tötet. Und da kann die arme Frau wahrscheinlich nichts dafür. Aber ja, ich habe noch ein komisches Zitat gehabt vorhin, das ich vielleicht nicht vorlesen muss, aber es war ganz spannend, dass eben die Unheimlichkeit des weiblichen Geschlechts für Männer, weil sie Leben in die Welt bringen und quasi auch Leben aus ihr raus, also die Rituale zum Tod, des Totenwaschen, von der Geburt bis zum Totenwaschen quasi als besondere Qualifikation, und dass das quasi prädestiniert war, um dann auch Vorurteile hervorzurufen im Nachhinein, der ist aber genauso eine quasi ähnliche Glauben gegen Männer gab oder ne, aber das sich dann meistens halt eher auf andere Bereiche projiziert hat und weniger auf Kindsgeburt zum Beispiel. Also es gibt so eine Art Gendering der Vorurteile, aber nicht so in dem Rahmen, wie wir das vielleicht denken. Also es ist nicht so, dass Frauen nur die einzigen sind, die Magie oder Zauberei fähig sind.
Ja, vor allem ich finde es auch immer sehr schwierig, das zu sagen, ja, die Frauen, weil die haben ja irgendwie besonderes Wissen und bababa. Die Hebammen werden hier ausgesondert, weil es eben tatsächlich zu einer großen Kindersterblichkeit kommt. Und wer hat viel mit Kindern zu tun? Hebammen. Hebammen sind fremd in deinem Haus, die gehören nicht zu deiner Familie und du lässt die sehr intim an dich ran und auf einmal ist das Kind tot. Wen machst du verantwortlich? Deinen Mann, deine Kinder oder die wildfremde Frau, die eben nur zu Besuch war? Und das ist eben so der Punkt. Man versucht hier einfach Dinge zu kontrollieren, die man nicht kontrollieren kann, indem man diesen Hexenglauben bildet. Wir können das Wetter nicht kontrollieren. Wir können nichts gegen die Hagelstürme tun. Doch, wenn wir nur diese Frau umbringen, dann wird alles wieder gut. Wenn wir diese Frau umbringen, dann werden die Kinder nicht mehr sterben. Also das ist einfach in einer massiven Krisensituation, versuchen Menschen immer, und das sehen wir in allen Krisen, versuchen irgendwie einen Schuldigen zu finden, einen Sündenbock, den man nur opfern muss. Und dann ist man man in Kontrolle und dann hat man das Problem gelöst. Und das ist eben dieser Versuch, diese Hilflosigkeit zu bezwingen, in der man sich einfach durch eine anhaltende Krise befindet. Und das sehe ich eben hier auch. Also man ist einfach, man versucht Kontrolle zu bekommen. Und dann, warum eskalieren dann diese Prozesse? Naja, wenn man eben Leute befragt, wenn man foltert, dann benennen die neue Leute. Dann müssen die befragt werden. Die benennen wieder neue Leute. Und was man eben auch sieht, das wird auch immer nicht gerne erwähnt, weil man ja diese Vorstellung hat. In dem Moment, wo wir den Hexenglauben haben, wo der aufkommt, wo die Hexenprozesse aufkommen, gibt es Menschen, die das kritisieren und die sagen, Leute, das ist alles Quatsch, was ihr da macht, das ist Blödsinn. Und die werden dann halt auch sofort zu Hexen. Also die, wenn du versuchst, eben auch als Bürgermeister beispielsweise diese Hysterie zu beenden und zu sagen, Leute, wir hören jetzt auch damit, das ist Blödsinn, wirst du vom Mob im Grunde selbst auch wieder dazu. Also es ist ein Perpetuum mobile. Wenn das einmal läuft, dann läuft das, bis diese Hysterie irgendwie durchgestanden ist, bis die Gemeinschaft das ausgeschwitzt hat oder bis niemand mehr da ist, den man beschuldigen kann.
Und auch wenn einzelne Leute nicht dran glauben, hält es ja nicht, wie du gesagt hast. Also du kannst, ich habe tatsächlich diese, gab es keine Gegenstimmen. Es gibt ja diesen Heinrich Cornelius Agrippa von Nettenheim, der so dieses vielleicht Vorbild für Faust war, also wahrscheinlich mehrere Vorbilder, aber einer dieser alchemistischen Gelehrten des Mittelalters, die sich auf der Suche nach dem Stein der Weisen zwischenzeitlich unterwegs war und Magie studiert hat und Alchemie und so. Im 15. Jahrhundert ja großes Ding auch. Und der dann in seinen späten Jahren eben Schriften veröffentlicht hat, wo er Frauen gegen die Anschuldigungen spezifisch von Hexerei verteidigt hat und schon um 1500 gesagt hat, das ist alles Nonsens. Mhm. Und ja.
Ja, oder auch Johannes Kepler, der berühmte Astronom, der eben seine Mutter dann verteidigt, weil auch gegen sie die gleichen Vorwürfe kommen wie gegen die Bader hier. Also das läuft dann an und im Grunde in dem Moment, wo es passiert, ist es nicht mehr aufzuhalten. Und also deswegen genau das, was du am Anfang meintest, ist das irgendwie ein zentral gesteuertes Ding, ist es genau das Gegenteil. Also es beginnt einfach und läuft dann und es wird immer größer und größer. Aber da steckt niemand hinter und es gibt eben auch Gruppen, die das versuchen zu stoppen. Und noch einmal, vielleicht auch das nochmal so als Punkt. Auch wenn sich die Hexenprozesse aus den Inquisitionsprozessen entwickeln, die werden nicht mehr von der Kirche durchgeführt. Das wird eben in die weltliche Gerichtsbarkeit hineingeschrieben. Also wir haben dann die Constitutio Criminalis Carolina, die 1532 von Karl V. erlassene Gerichtsordnung, die im Grunde bis zur bürgerlichen Gesetzbuch um 1900 oder was war das? Ja. Teilweise noch
das preußische Landrecht und so ein paar andere
Sachen. Das stimmt, aber es wird einem immer so erzählt, das ist noch bis ins 19. Jahrhundert gültig teilweise. Und da wird es dann reingenommen und da als Rechtsgrundlage verwendet. Es ist ein Straftatbestand und Beweise der Hexerei werden angeführt, Verkehr mit der einer Hexerei überfällten Person, also wenn deine Frau Hexe ist, dann bist du halt auch schon
ganz schlecht. Ja.
Lehre der Hexerei, also wenn du irgendwie noch jemandem erzählst, wie man einen magischen Talisman anfertigt.
Also was ihr heute Abend getan habt.
Ja. Und Flucht vor der Anschuldigung. Also wenn du dann die Stadt verlässt.
Ich bleib zu Hause, ich fliehe nicht. Trotz der Folge heute fliehe ich nicht.
So, und dann gibt es aber auch da, um die Folter zu verhängen, benötigt es eine glaubwürdige Augenzeugenaussage und das muss man schon ernst nehmen, glaubwürdig meinen die auch, also die versuchen das schon irgendwie einzudämmen. Und wie gesagt, die Inquisition ist nicht zuständig, sondern die weltlichen Gerichte. Und auch da vielleicht nochmal ein Zitat von Augustinus. Ziel der Inquisition ist nämlich, wir möchten sie verbessert haben, nicht getötet. Wir wünschen uns den Triumph der Kirchenzucht, nicht den Tod, den sie verdienen. Also das ist eben auch immer der Ansatz, wir wollen eigentlich sie verbessern. Und das ist dann eben auch, wenn wir uns die Inquisition angucken, da werden verhältnismäßig selten Todesurteile verhängt. Also wenn jemand verbrannt wird, sind es meistens Personen, die eh schon tot sind, deren Knochen werden dann verbrannt oder Anführer, die wirklich die Köpfe dann der Gruppe sind. Und meistens werden die dann auch gefangen genommen und nach ihrem Tod verbrannt. Oder wenn du wenn du der Heretiker bist, wenn man sagt, du bist heretisch und dann sagst, ja, das tut mir leid, ich bin's nicht mehr, dann sagen die, okay. Und wenn du nach einem Jahr halt wieder anfängst, heretisch zu sein, dann wird dann gesagt, weil das auch so dieser Trotz ist, dass du eben nicht bereit bist, einzugestehen, dass du Unrecht hast, dann kommen die Körperstrafen. Aber wenn du jetzt einfach irgendwie in diesem Dorf bist und dann dir ein paar Zaubersprüche aufsagst, weil du meinst, damit heilen Wunden schneller und der Inquisitor kommt und sagt, lass das mal sein, das bringt dir nichts, wirst du nicht sofort verbrannt.
Ja, ja, ja.
Und wie gesagt, weil man eigentlich möchte, wir wollen den Menschen helfen, wir wollen ihnen, dass sie auf den rechten Pfad zurückfinden und nur wenn sie dann im Trotz verharren und weiterhin ihre Lehren vertreten, dann wird verbrannt.
Spannenderweise wurden in England die Hexen nicht verbrannt, weil das Verbrennen für den Königsmord vorbehalten war, glaube ich, als besondere Strafe. Dann war das schon besetzt, als quasi diese ganzen Ideen aufkamen. Und dann wurden die anders getötet.
Die wurden gehängt.
Die wurden dann,
das hast du in den USA auch. In den USA werden die auch gehängt. Und da sind wir dann auch wieder mit die
keine Reinigung durchs reinigende Feuer. Ja. Keine Elementar.
Das habe ich auch lange gedacht. Und dann habe ich mal gelesen, was sie so sagen. Das Verbrennen ist nicht reinigend. Das Verbrennen ist die Zerstörung deines körperlichen Leibes, damit du nicht wieder auferstehen kannst.
Aber vielleicht kann man dabei rein. Kann man nicht argumentieren, dass es Vorleiden einem schon ein bisschen hilft, wenn man danach vor Gott tritt, dass
wenn
man schon ein bisschen
gelungen hat? Wenn du keinen Körper mehr hast, kommst du nicht mehr rein.
Stimmt, weil
du musst deswegen,
der jüngste Tag ist, muss ja abwarten, bis
du erst dann.
Du bist verbrannt, weil du ja die leibliche Auferstehung da nicht hast.
Ja.
Und deswegen wirst du gerädert und von Krähen gefressen oder du wirst verbrannt, weil das einfach die maximale Strafe ist, die du bekommen kannst, dass dein Körper vernichtet wird.
Und als Häuflein Asche vor Gott treten musst.
Nee, du kommst ja gar nicht mehr. Das du bist
ja
vorbei.
Das Problem. Die leibliche Auferstehung funktioniert halt nicht mit Asche, sagen die dann.
Deswegen hören die auch eben auf. Also die Römer verbrennen ja ihre Toten. Ja. Und in dem Moment, wo die zum Christentum konvertieren, hören die damit auf.
Ja, aber das ist auch, also das ist auch spannend, dass es heute eigentlich überhaupt keine, also theologisch, also ne, wenn alle 25 Jahre die Friedhöfe gelehrt werden, das hat sich ja theologisch schon auch verloren, dieser Glaube. Wir wissen ja, so eine inhärenten quasi, man wird direkt, tritt direkt vor Gott.
Aber
das ist mir auch eine,
das Vatikanum oder
ja,
so.
Das ist eine ziemlich neue Erfindung. Das finde ich auch sehr spannend, dass so, was so einflussreich ist, also die Vorstellung, dass sich eigentlich
das ist aber
alle Christen, die ich kenne, glauben eigentlich, dass sie danach direkt Gott gegenüberstehen, nicht warten
das
müssen.
Sind nur
wenn
die
man
Märtyrer.
Geld spart und trainiert, funktioniert das nicht mehr.
Aber vielleicht glauben, ja, als Märtyrer hat man natürlich...
Dann bist du direkt da, aber ansonsten... Und das ist aber auch das mit den Friedhöfen reinigen, das ist auch was irgendwie typisch Deutsches. Also ich hatte da mal mit Italienern drüber gesprochen, die waren völlig schockiert, als man denen sagte, dass wir unsere Friedhöfen reinigen.
Effiziente Raumnutzung nennt man das in Deutschland.
So, also, ja. Ich bin auch fertig mit allem, was ich
bin auch fertig. Wir machen Abbinder noch einen schönen, indem wir den Flurfunk-Geschichte empfehlen. Empfehle dich mal selbst, Dani. Nein, also,
da wird ganz schlecht drin.
Wir haben jetzt hier heute ganz viel behandelt. Ich glaube, wir könnten noch mal genauso lang weiterreden, aber es ist gut, wenn wir jetzt einen Punkt machen auch und die Hexen sein lassen und genau.
Oh, ich glaube, gab es noch mehr Protokolle. Oder das waren die Protokolle. Hast du noch mehr Protokolle?
Jetzt nicht an mir.
Ja, und es gibt, wie gesagt, die ersten zwei Folgen von Flurfunk Geschichte beschäftigen sich auch ganz konkret mit der Geschichte, dem Hexenbild, vor allem auch Brüder Grimm, haben wir auch neulich drüber geredet, da gibt es auch sehr spannende Insights zu den beiden Jungs und auch sonst, also sehr viele spannende Themen, schaut es euch an. Ihr habt auch zur Geschichte der Ukraine, der Kosaken mal eine Folge gemacht gehabt, die ich gehört habe.
Das ist ja schon 2 Jahre her. Eigentlich ist da noch eine Folge offen, da müssen wir uns noch zu durchringen, das nochmal aufzugreifen. Aber Inquisition haben wir auch eine Doppelfolge.
Inquisition haben wir auch.
Inquisition noch separat eine Doppelfolge. Also ihr habt mindestens 4 Stunden beim Flurfunk, die ihr hier direkt weiterhören könnt, falls ihr mehr von Solveig hören wollt, vor allem und Daniel natürlich auch zum Thema. Ansonsten hört uns unsere erste Folge nochmal an, aber die ist tatsächlich qualitativ nicht so gut. Ich würde eher tatsächlich die ersten beiden Folgen von Flurfunk jetzt empfehlen. Und ansonsten habt ihr noch ein abschließendes Wort?
Ja, danke dafür, dass Sie da waren. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ich fühle mich gesegnet durch diese Begegnung.
Ja.
Gleichfalls vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und lasst uns und eine Flurfunk Geschichte gern 5 Sterne bei Spotify da. Das ist ganz gut, eine gute Bewertung. Und auf YouTube folgen hilft auch immer. Und ansonsten empfehlt uns einfach weiter an Leute, die sich auch für so absurde Geschichtsthemen interessieren und die sich sowas hier gern 2 Stunden anhören würden.
Ja. Macht's gut.
Bis
dann.
Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.